Wenn wir die Sendung hier auf Lochkarten ausliefern würden, dann müsstet ihr jetzt etwa 176'000 Karten in euren Leser einshoppen. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Und eben die 176'000 Karten, das wären Stapel von gut 31 Meter Höhe. Und wenn man die Karten würde längs aneinander, also hintereinander legen, dann wäre das Digitalmagazin die Sendung von heute etwa 33 Kilometer lang.
Wie hast du das herausgefunden? Hast du das nachgeschaut?
Ich habe nachgeschaut auf culture.com.au. Dort steht drauf, wie breit und lang und hoch die Karten sind.
Aha.
Und okay, dann steht drauf, wie viel Speicherkapazität das eine Karte hat, nämlich 125 Byte oder 960 Bit.
Okay.
Und dann ist ja unser Digitalmagazin um die 21 Megabyte gross amig, und dann kann man das ausrechnen.
Super.
Super, oder?
Das machen wir. Kann man irgendwo Lochkarten noch produzieren lassen? Wahrscheinlich nicht.
Ich weiss nicht, es wäre ein lustiges MP3-Datei abliefern, und dann kommt der Lastwagen vorbei.
Kommt eine Lochkarte, die wie lang ist? 33 Kilometer lang.
Ja, vielleicht würden wir es für die Lochkarten noch ein bisschen stärker komprimieren, noch ein bisschen Qualität.
Aha, aber noch ein bisschen etwas rausholen.
Das würde sich lohnen für das. Tja, also das ist die Ausgabe von der Woche 7 im Jahr 2014. Mein Name ist Matthias Schüssler und da ist der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und wir sind ausser Haus, wir sind im Orel Füssli, weil heute geht es um Nerdbücher.
So ist es. Und dann haben wir gefunden, wir gehen aus dem Radio raus und machen das bei den Büchern.
Genau, wir nehmen es vorab auf, wo das Studio immer noch gesperrt ist wegen Umbauten.
Ja.
Das ist ja dann auch noch.
Ja, das kommt dazu. Aber eigentlich passt es da sowieso mehr, wenn es um Bücher geht.
Genau. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel Lärm. Es hat jetzt halt Umgebungslärm, Kaffeemaschine hinter uns und die Leute und quasseln.
Aber mit dem... Es ist jetzt, wie wenn ihr mit uns würdet am Tisch sitzen und ein bisschen reden.
Genau. Das ist ungefähr das Niveau, wenn wir jetzt einfach ein bisschen drauf losplaudern. Heute geht es auf jeden Fall um Geschichten, um Storys, um Bücher, die wir Nerds gut finden, wo aber all durchaus, würde ich sagen, allgemein verträglich sind. Es geht jetzt nicht um Tech, also es steht nicht unbedingt immer eine technische Geschichte im Hintergrund, oder dass es um Programmierung oder um amok laufende Drohnen oder um gefährliche Roboter geht. Sondern ich habe mir überlegt, was sind die Geschichten, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die einfach so ein Nerd-Appeal haben.
Ein Nerd-Appeal? Du hast eigentlich noch einen recht grossen Durchsatz an Büchern.
Gell, es ist völlig abartig, ich habe dann auch gefunden, aber als ich nachgeschaut habe.
Liesest du Bücher ein Buch oder liesest du Kindle? Oder iPad? Oder?
Ich lese... Nein, Kindle habe ich phasenweise. Mein Kindle liegt eigentlich ziemlich ungebraucht rum, und in letzter Zeit höre ich viele Hörbücher, und das hat natürlich schon auch damit zu tun,
dass
man viel mehr durchlässt. Weil die kannst du dann eben lesen, musst explizit lesen. Und Hörbücher kannst du halt auch so nebenbei machen. Also du kannst bei der Hausarbeit, beim Pendeln tust, wenn du irgendetwas machst, was du manuell machst, aber geistig nicht so gefordert bist, dann kannst du die Hörbücher
machen. Das Hörbuch auch. Ja, das stimmt. Von dem her ist das noch gut. Ich habe mich irgendwie nie ganz auf Hörbücher eingeladen. Ich weiss auch nicht warum. Eigentlich wäre das eine coole Geschichte, aber irgendwie vergisst sich es immer wieder.
Ja, es braucht so eine Einstiegshürde, musst glaube ich überwinden, weil irgendwie bist du das nicht so gewöhnt und es ist ein bisschen komisch und dann gefällt zuerst der Sprecher nicht. Und irgendwann mal bist du aber so weit drin, dass du plötzlich findest, oh, ich habe keine Lust mehr zum selber lesen. Oh, selber lesen ist so anstrengend, wieso erzählt mir jetzt niemand das Buch? Und das, also gerade wenn du sonst eben jobmäßig immer noch dich so musst durch Infos durchkämpfen und so, dann ist es eben auch eine angenehme Abwechslung zu dem.
Ich darf es eigentlich fast nicht sagen, aber mein letztes Hörbuch war gerade 50 Shades of Grey. Da bin ich wirklich zu faul gewesen zum Lesen, und ich wollte aber gleich wissen, was jetzt genau läuft. Dort habe ich das Hörbuch genommen.
Also man tut uns Nerds ja immer so eine leicht verklemmte, wie soll ich sagen, Haltung gegenüber so diesen Themen unterstellen. Wie war denn das 50 Shades of Grey? Was hat es für einen Nerd-Koeffizient?
das finde ich noch schwierig, weil ich finde es so schlecht, dass ich glaube, ein Null würde geben.
Ein Null?
Ein eiskalt. Also ich finde Geschichte verhebt nicht, ich finde Charaktere verhebt nicht und ich finde die Sprecherin, die das Buch erzählt hat, unglaublich anstrengend.
Ja, nein, das ist nichts.
Also ich habe nur gehört, bis ich zum Sechsteil gekommen bin. Das wollte ich auch nicht. Wollen.
Eben, aber dort sind die Hörbücher schlecht. Einfach.
Ja, das ist so. Also ich müsste beim Kapitel 7 reinspringen.
Und dann also sind bis zum Kapitel 7?
Ja, eben drum.
Ach du Schatz.
Das sind etwa 10 Stunden. Es ist mega lang gegangen. Kapitel 7, innen sind wir gerade am richtigen Ort.
Eben, also dort ist der Kindle viel besser, wenn du querlesen willst, weil du kannst auch suchen und
alles. Ja, das stimmt. Also,
gut, so. Mein erstes Buch ist, und das hat ein, ich habe dann gefunden, ich muss noch so einen Nerd-Koeffizienten oder Nerd-Faktoren vergeben von 1 bis 10, oder du hast jetzt auf 0 gesetzt, also von 0 bis 10. Und das kommt ein 10 über, finde ich dann wirklich ein knallhartes
10.
Das ist Ready Player One. Vom Ernest Klein, 2011 ist es rausgekommen.
Hast du gelesen oder hast du gelesen?
Das habe ich gelesen und ich habe es auf Englisch gelesen, weil auf Englisch wird es von Will Wheaton gelesen. Das ist der Will Wheaton. Ist.
Big Bang Theory.
Ab und, ja, der Evil Will Wheaton kommt dort vor. Das ist, man kennt den von Star Trek Next Generation. Ja, genau. Er war dort so der Nerd, der verschupfte, ungeliebte, also auch die meisten hassen ihn natürlich eigentlich, weil er also der Besserwisser war, also der Klugscheisser, der aber noch grün hinter den Ohren war. Also genau die Charaktere, die man eigentlich findet, ah, das sind die lästigsten überhaupt. Okay. Und ich finde, er macht das noch gut. Er ist jetzt nicht der allerbeste Sprecher, den sie je gegeben hat, unter Gottes Sonne, aber es ist okay. Und aber ich muss auch noch gerade sagen, also so richtig offiziell gibt es die englische Fassung bei uns eben nicht. Wenn du bei Audible gehst und sie willst kaufen, dann heisst es, sorry, due to publishing rights, we're not allowed to sell this in your country.
Oh, okay. Yeah.
Und dann gibt es aber Mittel und Wege, wo ich jetzt öffentlich nicht weiter ausführe, wenn man dann das trotzdem dran ankommt. Und Geschichte spielt so im Jahr 2044. Da gibt es einen Spieleentwickler, der James Halliday heisst. Ist, glaube ich, nicht verwandt mit dem Johnny Halliday.
Andere Geschichte.
Und da gibt es so eine virtuelle Welt, die Oasis heisst. Das ist so eine Art ein Second Life, aber gut. Also wo du dann so mit einer virtuellen Ausrüstung drin eintauchst und dort lebst.
Okay.
Und also die Realwelt ist völlig scheiße, weil die Wirtschaft ist zusammengebrochen wegen Umweltverschmutzung und Klimakatastrophen und so. Also es macht nicht mehr so Spass zu leben in dem Jahr 2014. Und darum flüchten sich alle in die Oasis, in die virtuelle Welt. Und dort, nachdem der Tod war, ist der Erfinder von dieser Oasis, hat er dann gerade so eine Schatzsuche los, weil er hat dann so Easter Eggs versteckt. Irgendwo in dieser Welt rein. Und der, der es findet, der gönnt dann das unermessliche Vermögen von dem Halliday.
Okay.
Und der Clou ist dann eben, dass, dass die Hatz losgeht und dass man aber die findet, das Easter Egg, muss man all die Referenzen, all die Referenzen kennen von der Nerdkultur. Und wie der Halliday, der war so ein Kind der 80er Jahre, der hat so die 80er Jahre Fernsehserien, Musik, Computerspiele natürlich sind sehr wichtig, aber auch Film, Fernsehserien, alles. Also so die ganze, das ganze drumherum, die ganze Kultur. Und ja, also wenn man jetzt gar nicht die 80er Jahre gar nicht kennt, dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Aber so, glaube ich, wenn man zumindest einen Teil von seinem Leben dort verbracht hat oder dann ist es super lässig. Und es geht wirklich, viele von diesen Geschichten mit virtuellen Welten und so funktionieren dann nicht so richtig.
Ja.
Aber die, finde ich, funktioniert wunderbar. Also das Doppelspiel zwischen Avatar und realen Personen.
Also eigentlich nachvollziehbar.
Ja.
Okay.
Und die virtuelle Welt ist spannend, also was man dort alles kann. Also man ist übermächtig. Also, wenn man, also, aber nicht komplett, dass es völlig witzlos wäre, weil jeder alles kann, das auch nicht. Also er hat das wirklich super gemacht, finde ich. Also ein heißer Tipp. Ja, hast du ein Nerdbuch mit einem Nerdfaktor?
Also du hast ja da eine ganze Liste geschickt, aber ich muss jetzt da gleich auf das... Wir kommen immer auf Stephen King, es ist auch schlimm, aber ich komme
ich habe nicht ganz weit hin sortiert.
Du hast
weit hin
und ich hole ihn für ihn.
Also gut.
Aber ich finde es einfach ein gutes Buch. Und ich glaube, also ich habe... Es ist The Shining, wo rausgekommen ist vor langer Zeit. Und jetzt ist ja das Dr. Sleep rausgekommen, das Neue, wo eigentlich Geschichte von seinem Sohn nachher beschrieben. Das habe ich nicht gelesen. Hast du das schon gelesen?
Das habe ich auch hinter mich gebracht vor kurzem, ja.
Ist es gut?
Ich finde es eigentlich fast noch besser als der erste Teil. Ja. Ich habe ihn sehr, sehr gut gefunden. Dr. Sleep heisst er. Aber wolltest du vielleicht zuerst sagen, was dir an The Shining gefallen hat?
Ich glaube, der Wahnsinn. Er beschreibt unglaublich gut, was in dieser Person vorgeht und was so mit dieser Person passiert. Und das kommt im Film, also der Film ist er ist gut. Ich finde, der Film mit dem Jack Nicholson ist super, aber er ist nicht das Buch. Und das Buch ist viel mehr, was passiert effektiv mit dieser Person, was geht vor, was läuft ab. Man
also
weiß ja nie, welche Rolle.
Bub, der Danny, wie heißt er?
Der Danny.
Torrance, kann das sein?
Oh ja, stimmt, Jack Torrance, ja natürlich, Danny Torrance.
Jack Torrance ist der Vater, ja. Das ist der, der dann eben im Shining, da tun sie ja in die Outlook Lodge, gehen sie. Das ist so ein Hotel ab vom Schuss, wo sie halt im Winter müssten hüten, ja. Weil es wird eingeschneit, man muss es ein bisschen flicken im Schuss halten, der Boiler ist ein heikles Thema, man muss schauen, dass der immer läuft. Und die Familie zieht dort an, Mutter, Vater, der kleine Bub. Und dann ist das Hotel halt bevölkert ohne zu viel zu verraten, von so Entitäten, könnte man sagen.
Ja, das könnte man sagen.
Und The Shining, das ist die Gabe, die der kleine Bub hat, der ist so übersichtig oder hellsichtig.
Hellsichtig, ja. Er sieht Sachen.
Das ist einfach, es ist eine Horrorgeschichte im Zentrum, aber nicht nur. Es ist beim Stephen King ja immer so die Interaktion zwischen den Leuten. Die Leute mit ihren Biografien, der Vater, der Alkoholiker ist, der eigentlich eine gescheiterte Existenz ist und da das Hotel, das er muss hüten, so die letzte Chance ist. Und die Mutter, die so verzweifelt ist, wie sie da zwischen ihrem Sohn und dem Vater steht und ihre eigene Mutter selber irgendwie noch so immer im Nacken hat, mehr psychologisch. Und das funktioniert auf wahnsinnig vielen Ebenen, auf der psychologischen, auf der zwischenmenschlichen, natürlich auch auf der Geschichte, also auf die Geschichte, die erzählt wird, ist sehr spannend. Da hat es viel von diesen Symbolen drin, die Wespe, die dann...
Ja.
Wo ihn dann verfolgt, das Wespennest, das der Vater findet, während er da im Herbst das Hotel renoviert. Ja. Und dann nimmt er das mit in sein Zimmer und plötzlich, obwohl er das ausgeräuchert hat, kommen so die Wespen. Also es baut sich einfach so ganz langsam auf und der Horror funktioniert sehr, sehr schön. Und
ich finde einfach cool, dass es ist nie offensichtlich, was ist jetzt real, ist es jetzt nicht real, ist da irgendetwas Übermenschliches oder eben nicht, ist das einfach passiert, das Zeug einfach. Also das ist für mich ein recht schönes Buch. Sonst ist bei King-Büchern dann so, okay, wir haben einfach den Wahnsinn und dann ist das irgendwie das Wesen oder der Geist oder was immer dann ist. Und beim Shining weiss man nie so genau, was ist jetzt genau, was passiert jetzt effektiv. Das gefällt mir sehr an dem Buch.
Ja, und die Fortsetzung dann Dr. Sleep. Dort geht's ja, dann ist der Danny Torrance ist dann erwachsen. Er hat das gleiche Problem wie sein Vater. Er wird zum Alkoholiker, obwohl er eigentlich das hat wollen vermeiden. Aber es genetisch vorbestimmt oder einfach geprägt worden durch die Erlebnisse, wie auch immer. Er ist natürlich sicher auch so ein gebrochener Charakter nach dem, was er da erlebt hat als kleiner Bub in dieser Outlook Lodge. Und wird dann, also es fängt an, wenn er so driftet durch sein Leben und dann ganz unten ankommt mit seinem Alkoholismus eigentlich.
Okay.
Und irgendwann mal, und eben so seine Gabe, das Scheine,
ja,
ist eigentlich ein Fluch zu dieser Zeit.
Und okay.
Und dann irgendwann mal, wo er unten ankommt, findet er, nein, so kann es nicht mehr weitergehen und rappelt sich dann auf. Und dann geht eigentlich so die richtige Geschichte los. Und die Geister oder die ja, es ist ja immer die Frage, wie viel will man verraten und eigentlich sollte man nicht allzu viel verraten, aber ich sage darum nur so viel, Dr. Sleep ist eigentlich, weil er in so einem Hospiz schafft, wo Leute hingehen zum Sterben und er ist dann der, der ihnen das so ein bisschen erleichtert und es hat, ich finde, es hat, es sind ja immer so die Horrorgeschichten und das Grauen und das ist auch da wieder sehr, also das Grauen finde ich ist recht übel, weil der Find ist eigentlich die Leute oder so eine Gruppe Leute, die dann die jagen, die das Shining hat, weil sie
okay
auf die Fähigkeit, auf die Gabe aus sind.
Yeah.
Und das ist recht gruselig, finde ich, aber auf der anderen Seite auch so, wenn er dann das Sterben beschreibt in dem Hochspitz, ja, und wenn er das die Leute begleitet, das hat etwas unglaublich Tröstliches,
okay,
finde ich. Und ich habe gefunden, wenn man das Buch liest, und ich habe dann gesagt, weil ich die Gelegenheit habe, würde ich wahrscheinlich das auf dem Sterbebett dann nochmal lesen. Und dann, wenn du das so vorstellst und dann so gehst und dich verabschiedest, dann fände ich es okay.
Hast du noch ein bisschen Philosophie,
ja,
drin?
Absolut, okay, absolut.
Also es hat, das ist glaube ich das Talent von ihm,
das ja, kann man. Ja, und ja, eben so, es ist wieder so ein, auf den Ebenen, wo es funktioniert. Und jetzt haben wir eigentlich über den geredet. Über
Nerdfaktor, müsste
man ja
noch sagen.
Genau, Nerdfaktor, was sagen wir?
Also, für mich ist er hoch.
Für mich auch. Es ist jetzt nicht das ultimative Nerdbuch.
Nein, das ist es nicht. Aber
6, 7?
7, 8?
Okay, 7, 8.
Noch höher. Noch höher.
Gut. So, jetzt wird da gerade Milch aufgebrüht.
Cappuccino.
Also ich sage es, sonst spiele ich noch mal eins, wo nicht so King-mässig ist, aber wo man durchaus auch kann, als Nerdfaktor, oder wo auch einen Nerdfaktor von 6, 7 hat, würde ich jetzt okay mal sagen. Und wir haben das bei unserer letzten Sendung herausgefunden, wo wir zu dem Thema gemacht haben, dass Nerds auf die auf Fantasy-Welten stehen. Also sei es, wie heisst es, Kingslayer, nein, Game of Thrones.
Game of
The
Thrones.
Song of Ice and Fire, genau, das habe ich gesucht. Weil die ganze Saga heisst ja eigentlich so.
Mhm.
Und so mit diesen Welten, mit diesen Figuren, natürlich auch die ganze Star Wars Sache, Mittelerde, J.R.R. Tolkien, das haben Nerds irgendwie gern. Star Trek ist, Science Fiction ist ja das Gleiche, eigentlich nur ins All
geleitet.
Und ein bisschen mit mehr Technik. Und das, was Technik ist, bei diesen Science Fiction Saga, ist Zauberei und Magic Potions und so. Dann, oder der Zauberstab beim Harry Potter. Oder das
Prinzip ist,
glaube ich, austauschbar. Und das sind die King Killer Chronicles. Das ist ein Typ namens Patrick Rothfuss. Also Rotfuss mit Rotfuss. TH. Und der sieht schon so aus wie ein Nerd. Also der hat irgendwie einen langen Bart, so einen Rauschenbart, der dann so graue Strähnen drin hat und so. Und der hat auch so eine Saga angefangen. Da sind jetzt zwei Bücher erschienen, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 im Jahr 2007, The Name of the Wind. Und Teil 2, 2011, The Wise Man's Fear. Und der dritte Teil sollte dann wahrscheinlich irgendwann einmal kommen. Wenn man überlegt, er hat 4 Jahre so ungefähr.
Dann kommt er jetzt. Dann
kommt er vielleicht nächstes Jahr. Ja. Aber genau. Und da ist die Hauptfigur, heisst Quoth.
Okay.
Geschrieben K-V-O-T-H-E. Also so.
Man muss sich eigenständige Namen überlegen.
Genau.
Harry geht nicht mehr.
Aber er ist ein bisschen verwandt mit dem Harry, weil er lehrt also Zauberei.
Aha.
Also es hat
ein Zauberbuch.
der Leo Laporte hat in seinem Podcast, er hat einmal mit dem Patrick Rothfuss ein Interview gemacht und hat gefunden, das sei eigentlich Harry Potter für Erwachsene.
Okay.
Und ich finde, das stimmt nur halb. Also ich finde, auch als Erwachsener kann man den Harry Potter durchaus mit Vergnügen lesen. Aber er hat sicher recht. Also, Harry Potter hat manchmal so leicht kindische Bezeichnungen, so für die Todesesser oder für die komischen Zaubersprüche oder so.
Ja,
das macht beim Rothfuss immer noch so einen erwachseneren Eindruck. Also, und auch zum Konzept von Magie sind manchmal noch ein bisschen mehr für die Erwachsenen. Zum Beispiel gibt es einen so einen Lehrer an dieser Schule, wo er dann angeht, wo eigentlich der lehrt, wenn man den Dingen ihren richtigen Namen gibt. Und der sagt, eine Zauberei oder Magie besteht darin, dass du von einem Ding den Namen herausfindest, was dann so seinen Kern ausmacht. Darum heisst es auch «The Name of the Wind».
Also, okay.
Wenn du den Namen vom Wind weisst, ja, dann kannst du den Wind rufen und ja, dann kommt er und weht okay, alles weg. Und der Quoth hat auch so ein bisschen das Talent schlummert in ihm, aber das beherrscht dann auch nichts. Und der Wind kommt dann manchmal so ganz ungünstige Zeiten und so. Und dann hat es so das Magische drin, aber es hat auch so, es stammt trotzdem, also obwohl es irgendwie in einer nicht mehr definierten Zeit und Welt spielt, hat es so den Kapitalismus, wo wir heute drin leben. Also okay, wir leben da heute in einer ja, Zeit, wo eben Kohle verdienen, als ja, Arbeitnehmer bist du unter Druck und musst schauen, wie es läuft. Das steckt auch drin, weil er muss als Zauberlehrling immer schauen, dass er sich die Schule kann leisten kann. Weil die Hochschule okay, die kostet.
Ganz ein anderer Bezug.
Dann muss, da, muss ja, er immer noch so als Armer, eigentlich völlig mittellosen oder natürlich auch immer so mit halb legalen bis hoch illegalen Methoden muss er schauen, dass okay, er das Geld ankommt. Okay. Man kann sich das antun. Am Anfang hat es mich gedacht, es kommt wirklich, ich hätte es fast in die Ecke gerührt. Weil es geht so lange, bis es okay, mal in Fahrt kommt. Also am Anfang brauchst du Geduld, aber ich finde, es lohnt sich. Und er ist, der Quoth ist so ein ganz interessanter Held, eigentlich relativ sanftmütig, der dann auch laute, also er spielt so Musik, nein, das ist glaube ich auch laut, irgendein Musikinstrument kann er, wo er dann natürlich alle Ladies killt ja, und so, weil er es so gut kann, aber er hat dann auch so seine dubiosen okay, Seiten und so. Das ist, ja, aber jetzt du.
Jetzt ich.
Nerdfaktor.
Ein Nerdfaktor-Buch.
Oder einfach, nein, sag Nerdfaktor, wo du so anstrebst.
Von einem Buch?
Oder von dem, was du jetzt findest, müsste man als nächstes behandeln.
Nein, ich möchte jetzt ich möchte nochmal einen höheren.
Ja.
Ein Neuner.
Oh, ein Neuner.
Hast du einen Nerdfaktor 9?
Das muss ich jetzt in meiner Liste.
Oder ist das jetzt schwierig?
Ja, ich glaube, ich habe keinen Neuner.
Hast du einen 8,5?
Einen 8er habe ich.
Dann nehmen wir den 8er. Ist das etwas, was ich kenne?
Weiss nicht. König von für Deutschland?
Nein, kenne ich nicht.
Von Andreas Eschbach.
Deutscher Autor.
Deutscher Autor.
Mhm.
2009 hat er das geschrieben. Und es geht um Wahlcomputer und so ein paar Nerds. Oh, und die Nerds finden heraus, dass die Wahlcomputer, die es in Deutschland gibt, dass die völlig manipulierbar sind.
Das ist nicht Science Fiction.
Nein, das ist eigentlich recht real.
Real, ja.
Und das ist der Vincent Wayne Merritt, der findet das raus, der findet so eine Sicherheitslücke. Und sein Vater, der ist, eben, es gibt da so eine Familiengeschichte, dass der Vater oder der Sohn lebt irgendwie in den USA und findet dort raus, wie die Wahlcomputer manipulierbar sind. Und sein Vater ist ein Gymi-Lehrer, der eigentlich mit Computer überhaupt nichts am Hut hat. Und wird durch seinen Sohn da in die ganze Geschichte gezogen.
Okay.
Sie finden raus, die Wahlcomputer sind manipulierbar und es hat eine Hintertür. Wenn man antritt mit einer Partei, wo die Initialen vom Autor von dieser Software trägt, also das ist eben der Vincent Wayne Merritt, also darum sind die Initialen sind VWM, wenn man mit diesen Initialen an den Wahlen teilnimmt, dann kommen automatisch 95% von allen Stimmen über, die abgegeben werden.
Aha, cool.
Das ist natürlich eine interessante Hintertüre.
Ja.
Und dann überlegen sie sich, ja, wenn wir das einfach sagen, wenn wir zu den Medien gehen und sagen, die Wahlcomputer sind manipulierbar, dann glaubt uns das ja niemand und wir können es nicht beweisen und wir stehen blöd da und überhaupt haben wir müssen wir uns da so mit dem umschlagen. Also tun wir doch einfach das beweisen, indem wir antreten mit einer Partei, die die Initialen hat und wo eine völlig lachhafte Idee dahinter steht. Und beweisen, dass es eben funktioniert. Und darum tun sie die Volksbewegung zur Wiedereinführung der Monarchie, also wieder VWM, tun sie gründen und sagen, wir wollen einen König. Und eben, lustigerweise heisst ja die Hauptfigur Simon König, also die wird dann König von Deutschland. Und dann gibt es da einen Alexander Leicht, das ist so ein Veranstalter von Live-Action-Roleplaying. Das ist natürlich auch ein sehr nerdiges
Ding. Ja.
Und der ist da mit von der Partie. Und die gehen da zusammen an und mit noch ein paar anderen Nerds, mit noch so einer weiblichen, nerdigen Figur. Das sind immer so ein bisschen wie so Frau Salander aus, wie hat es geheissen, der Millennium Trilogy.
Millennium, ja genau.
Also das sind immer so ein tätowierte, so ein bisschen leicht gothic-mässig angehauchte, genau, so Frauen. Das ist auch wieder so eine und die spielt auch eine gewisse Rolle. Und eben, also der Clou ist natürlich, dass wenn sie dann mal auf dieser Machtstrasse sind, dass man dann plötzlich doch findet,
ja, das wäre eigentlich gut. Cool.
Ja.
Aha, dort läuft es auch.
Genau, und das ist, also dort würde ich sagen, doch nicht Faktor 8.
Wir müssten denken, kann man noch das Gewicht und die Zeitzahl von den Büchern angeben. Das wäre ganz spannend, wie dick das die sind.
Das, durch das, dass ich die immer so als Hörbuch lese, kann ich das gar nicht so genau sagen.
In Stunden könnte man das
sagen. In Stunden, ja. Also Stephen King sind eher lang.
Ja.
Die King Killer Chronicle, die sind auch sehr lang. Glaube ich auch irgendwie 30 Stunden oder so, nur ein Teil. Also
das
sind 60 Stunden.
Lang. Ich habe noch gerne ein Buch von 3 Stunden. Uff, fertig. Gut, 3 Stunden ist schon ein bisschen wenig. Aber vielleicht 6 Stunden.
Ich habe das früher auch gehabt, aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich in letzter Zeit mehr so zu diesen wirklich langen Geschichten anfange. Du kannst
versinken,
genau. Und die Kings sind natürlich eben, die geht nur schon, bis die Geschichte eigentlich losgeht, geht schon mal 6 Stunden.
Bis ja, nur das so ist wieder das Tolkien-Ding, wo so.
Ja.
Komm, ich erzähle euch jetzt schnell die ganze Vorgeschichte, so 3000 Jahre.
Also, gerade wenn du natürlich so etwas hast wie der King Killer Chronicle, dann musst du dich dort ein bisschen vertiefen.
Ja.
Dort, wenn du so ein Universum hast, dann, jetzt ist der Timer abgelaufen, dann musst du dort,
auch
dir Zeit nehmen, zum halt all die, da hast du all die Details, musst erklären, wie die Gesellschaften funktionieren, wie es an dieser Uni zu und her geht. Du hast dann nicht nur 5 Figuren, sondern du musst vielleicht 20 Hauptfiguren haben. Und jede muss irgendwie mal ein bisschen vorkommen und du musst etablieren. Ja.
Es braucht Zeit.
Ja. Aber wir Nerds, wir schauen dafür keinen Fernsehen mehr, glaube ich.
Ich habe keinen Fernseher. Ich weiss nicht, ich habe wirklich keinen Fernseher.
Wir haben noch einen, aber ich schaue eigentlich fast keinen Fernseher mehr. Also, dann hast, wenn du das nicht mehr, wenn keine Castingshows schaust und keine irgendwelche komischen Promis im australischen Dschungel und keine Schweizer Superstars und so, dann hast du plötzlich wahnsinnig viel Zeit und dann kannst du einfach mal 50 Stunden weg hören. Wir haben nur wirklich einen winzigen Teil von diesen Büchern besprochen, die wir da rausgesucht haben. Ja. Aber das macht nichts. Ich glaube, das ist kein Problem. Wir kommen dann wieder mal darauf zurück.
Ihr könnt ja uns auch noch schreiben, was ihr so Nerdiges habt, was wir jetzt alles nicht besprochen haben als Input. Wir erwähnen das,
genau.
Wenn ihr einen Tipp habt.
Und jetzt sind wir wirklich fast durch. Das Happy End von dieser Sendung ist nur noch etwa 30 Sekunden weg. Wie immer, Reaktion auf digital@stadtfilter.ch. Und nächste Woche reden wir über Fotografie mit dem Smartphone. Genau. Bis dann sagen wir ciao.
Tschüss zusammen.
Dein Name ist Kevin Rechsteiner.
Du bist der Matthias Schüssler.
Macht's gut.